Guten Abend und herzlich willkommen bei Links-Rechts-Mitte. Während sich die Inflation in der Eurozone stabilisiert, steigt sie bei uns wieder auf satte 7,5%. Was also hilft im Kampf gegen die Teuerung, das neue Paket, auf das die Regierung demonstrativ stolz ist? Oder braucht es doch eine Reichensteuer, wie die SPÖ trommelt? Außerdem, der ÖVP reicht es mit den Klimaklebern. Sie fordert bis zu 3 Monate Haft für die Behinderung des Verkehrs. Höchste Zeit oder billiger Populismus. Und die Medien stürzen sich nach einem unfreiwilligen Kuss auf den spanischen Fußballverbandschef Luis Rubiales. Sind Sie vorschnell in Ihrem Urteil? Darüber diskutieren wir heute. Und das sind meine Gäste. Für den Direktor der Agenda Austria, Franz Schellhorn, steht fest, die Inflation wird uns ärmer machen. Das Einzige, das die Regierung dagegen machen kann, ist, ihren Ausgabenrausch in den Griff zu bekommen. Die Autorin und Aktivistin Veronika Born-Mehner hingegen fordert eine konsequente Besteuerung der Spitzenverdiener. Die Reichen, sagt sie, haben von der Krise her bisher nur profitiert. Sie müssen endlich dafür gerade stehen. Die Herausgeberin des Express, Eva Schütz, wehrt sich gegen die immer lauteren Forderungen nach Steuern für Reiche. Sie sagt, diese Jagd auf Vermögende spaltet unsere Gesellschaft und ist brandgefährlich. Und ich begrüße den stellvertretenden Chefredakteur des Profil, Robert Treichler. Er sagt, die Lage ist zu ernst, um sie dem Markt zu überlassen. Die Regierung muss konsequent eingreifen. Herr Schellhorn, die Inflation sinkt in vielen Ländern in Europa. Insgesamt ist sie eher stabil. Nur bei uns ist sie im August auf 7,5% wieder gestiegen. Und sie liegt bei uns auch insgesamt um fast 2 Prozentpunkte über dem europäischen Durchschnitt. Warum ist das so? Hat die Regierung die Lage nicht in den Griff oder kann sie gar nichts machen?
Na, die Regierung ist in einer eher unangenehmen Situation, was das betrifft. Sie kann sie nicht stark einbremsen, das kann eigentlich nur die Geldpolitik machen, aber sie kann sie schlimmer machen. Und das ist in Österreich passiert über die letzten Jahre. Wir hatten ein Angebotsproblem und die Regierung hat so getan, als wäre die Nachfrage zu schwach. Sie hat permanent die Nachfrage gestärkt mit dem Geldverteilen an alle, nicht nur an die Bedürftigen. Es wäre durchaus nachvollziehbar gewesen, hier die Bedürftigen zu unterstützen, sondern man hat 90% des Landes für bedürftig erklärt. Und mit dem Geld ist einkaufen gegangen worden und wird auch immer noch.
Und das treibt die Preise.
Und das ist der große Unterschied zu den anderen europäischen Ländern. Das sind die mindestens 1-2%.
Die Grundvoraussetzungen und die Grundprobleme sind für alle gleich, relativ hohe Energiekosten, Ausfall von Lieferketten und diese Dinge. Und unsere Regierung macht es schlimmer im Unterschied zu den anderen.
Genau, die österreichische Regierung macht es seit geraumer Zeit schlimmer. Es hat begonnen mit den gerissenen Lieferketten im Zuge der Corona-Pandemie. Dann ist das gesamte Geld in den Märkten gewesen, dass die EZB, wo wir lange gehört haben, dass das völlig gefahrlos ist, dass man hier Geld drucken kann, so viel man will. Es hat überhaupt keine inflationären Tendenzen in den Markt gekommen. Und dann ist der Krieg in der Ukraine dazugekommen, der das nochmal verstärkt. Aber selbst vor dem Ukraine-Krieg, war die Inflation in Österreich schon bei 5%. Und die EZB hat viel zu spät reagiert. Sie hat noch gesagt, das ist temporär. Die Rechenmodelle der EZB waren allesamt falsch und das ist durchaus beunruhigend, weil der einzige Job der EZB ist es, die Inflation in den Griff zu kriegen. Und dann ist die österreichische Bundesregierung hergegangen und hat großflächig Geld verteilt. Und ich glaube, die Bevölkerung hat gemerkt, dass etwas nicht stimmt, wie man den Klimabonus dann noch verteilt hat. Und dann hat jeder gesagt, naja, was mache ich jetzt mit dem Geld? Und die meisten sind damit eben ins Geschäft gegangen.
Jetzt ist so, am Mittwoch hat die Regierung wieder etwas verkündet, nämlich ein neues Paket gegen die Teuerung. Das ist eine Mietpreisbremse vorgesehen, ein Stopp von Gebührenerhöhungen und dann auch eine verschärfte Gewinnabschöpfung bei den Energieunternehmen, bei den Energiekonzernen, weil die steigenden Energiepreise und das Nicht-Weitergeben der sinkenden Energiepreise als großes Problem gesehen wird. Wird das den Österreichern helfen?
Nein, das wird den Österreichern nicht helfen. Die Energiekonzerne sind nebenbei bemerkt fast allesamt staatlich, also 90% vom Verbundgewinn landet sowieso wieder in den Taschen des Staates. Und das, was man jetzt gemacht hat mit der Mietpreis-Obergrenze, mit diesem Mietendeckel, der ist eine rein homöopathische Maßnahme, ein Populismus, der nicht viel weiterbringt. Also das WIFO hat es damals mit 0,1 Prozentpunkten Inflationsdämpfung berechnet. Das ist de facto nichts. Aber es wird auf der anderen Seite relativ hohen Schaden anrichten bei allen, die noch vermieten, vor allem bei den kleineren Vermietern. Die werden sich gut überlegen in der nächsten Zeit, ob sie noch Wohnraum zur Verfügung stellen. Und das wird so laufen wie in Berlin. Da ist das Angebot massiv zurückgegangen nach dem Preisdeckel, weil sich eben Investitionen langsamer oder gar nicht mehr rechnen.
Jetzt was ich ein bisschen raushöre, ist, dass ich sagen, eigentlich, also jetzt, wenn man von der Geldpolitik der EZB absieht, die Energiepreise sind auch irgendwie international schwer zu behandeln, kann die Regierung wenig machen und de facto muss man dann in einer Situation wie dieser sagen, wir werden ärmer. Die Inflation steigt, sie ist nicht schnell in den Griff zu bekommen. Das heißt, wir verlieren Kaufkraft, heißt, wir werden ärmer.
Ja, was die Regierung machen kann, ist, die untersten 10-20% gezielt zu unterstützen. Für die ist oft zu wenig Geld da. Das wäre 10-mal besser gewesen, hier gezielt kräftig zu unterstützen, als dass man bis zu den obersten 90% geht und hier großflächig das Geld verteilt.
Frau Bäumener, können sich die Leute das leisten? Weil de facto ist es so, dass es Kaufkraftverluste gibt und geben wird. Die kann man auch nicht verhindern. Also muss man das schlucken. Kann man das?
Das kommt darauf an, wo man hinsieht. Also ich teile die Einschätzung, dass einfach mit der Gießkanne Geld verteilt worden ist und das nicht unbedingt so sinnvoll war. Ich würde nur nicht sagen, die untersten 10-20% haben ein Problem, sondern ich würde eher sagen, es sind eher 35%, also gut ein bisschen mehr als ein Drittel. Das sind auch die, die tendenziell Einkommen hatten, die in den letzten Jahren gesunken sind, die unsicher beschäftigt sind, die viele Erwerbsunterbrechungen haben und dementsprechend halt jetzt wirklich das massive Problem haben, dass nachdem manche Mieten in den letzten 2 Jahren ja schon bis zu 25% gestiegen sind, dass die jetzt schon wirklich im Anschlag sind und eigentlich jetzt schon nicht mehr auskommen. Und für die ist das Ganze natürlich ein massives Problem. Und für die ist dieses Hilfspaket halt viel, viel, viel zu klein.
Das heißt, Sie sagen, prinzipiell ist dieses Antiteuerungspaket, das die Regierung vorgestellt hat, richtig, aber zu wenig oder für die Falschen oder?
Naja, der Mietendeckel ist kein richtiger Mietendeckel und Antiteuerung ist es auch nicht, weil es umfasst die Lebensmittel nicht. Es greift zu wenig ein für meinen Geschmack. Also Antiteuerung ist ein bisschen ein Euphemismus, würde ich jetzt dazu sagen. Also ich finde, man hätte jedenfalls bei den Lebensmitteln was machen müssen und zwar nicht nur, wenn es jetzt darum geht zu sagen, man macht temporär was bei der Mehrwertsteuer, sondern es geht vor allem darum zu sagen, wie kann es sein, dass ein und dasselbe Lebensmittel bei uns so viel teurer ist wie im Nachbarland oder anderes Beispiel.
Also Eingriffe in die Preise.
Genau. Oder anderes Beispiel, wie kommt es eigentlich dazu, dass zwei unterschiedliche Konzerne bei den Eigenmarken exakt die gleichen Preisbewegungen machen? Also ich meine damit die Eigenwarenartikel, wo es Listen gibt, die zeigen, dass die exakt identisch erhöht
sind. Das heißt, es werden dann zwei Dinge. Das eine ist, ist der Verdacht von Absprachen.
Da geht es ums Kartellrecht. Jetzt ist es so, dass müssen Absprachen nachgewiesen werden und das ist de facto so gut wie unmöglich. Das heißt, da würde man meiner Meinung nach was beim Kartellrecht machen müssen, dass man quasi.
Aber Beweislastumkehr, dass jemand beweisen muss, dass er was nicht getan hat, ist rechtsstaatlich.
Das habe ich nicht gesagt, aber ich würde sagen, man muss nicht. Machen. Indem man nicht nur auf die Absprache geht und indem man nicht nur schaut, kann man nachweisen, dass es Absprachen gegeben hat, sondern sich anschaut, entwickeln sich die Preise parallel. Weil wenn sich die Preise konstant immer so parallel entwickeln, dann muss was nicht stimmen. Das ist nicht argumentierbar, das kann man nicht anders erklären.
Aber einen Beweis bräuchte ich vielleicht trotzdem.
Wie gesagt, man sieht es ja am Resultat. Also wie kann das sein, dass unterschiedliche Konzerne, unterschiedliche Ketten sogar bei den eigenen
aber
Produkten
gleiches Resultat
immer
ist
die gleichen
Beweis,
Preisbedingungen
dass es eine Absprache
haben.
Gab, oder?
Nein, aber man kann eingreifen. Man kann schon sagen, okay, dann tut man da was.
Dieses Preiseingriffe?
Ist sehr stark, würde ich sagen.
Ja, Preiseingriffe, dem konnte die Regierung bis dato widerstehen. Jetzt macht man es eigentlich bei den Mieten. Es ist nur die logische Frage, bis das weitergeht. Es ist ja das Schlechteste, was man machen kann, sind die Preiseingriffe. Weil sie, und da ist, finde ich, die Evidenz in der ökonomischen Literatur eindeutig, immer letzten Endes dem Angebot geschadet haben. Es ist dann immer das Angebot eingeschränkt worden und es war letzten Endes immer eigentlich ein klassischer Fehler, den man gemacht hat. Kurzfristig hilft das, keine Frage, das ist logisch, das wird alles günstiger, aber langfristig ist es eine absolute Fehlentscheidung.
Wenn ich aber ergänzen darf, man muss natürlich dann zum Beispiel sagen, man macht zusätzlich eine Leerstandsabgabe, weil das Bild ändert sich natürlich sofort, wenn man sagt, dafür, dass Immobilien künstlich über Jahrzehnte mitunter leer gehalten werden, damit das Objekt immer teurer wird, aber man quasi die Arbeit mit dem Vermieten nicht hat, da kann man natürlich auch was dagegen machen. Also man bräuchte natürlich Begleitmaßnahmen oder flankierende Maßnahmen.
Gibt es in Salzburg jetzt, werden wir sehen. Ich wage
die Behauptung,
dass das in Salzburg keinen großen Effekt haben wird.
Also seitdem ich auf der Welt bin, wird in Salzburg immer mehr Leerstand. Die Altstadt, alles, es wohnt dort niemand mehr. Es sind eigentlich nur noch Oligarchenwohnungen von Russen oder Arabern. Man sieht dort eigentlich keine autochthonen Einwohnerinnen mehr. Wenn man will, dass in dieser Stadt tatsächlich noch jemand leben kann, dann wird es nicht anders gehen. Diese Wohnungen dort, die sind vielleicht 3 Monate pro Jahr, wenn überhaupt, besucht.
Leerstandsabgabe in Salzburg ist dann nochmal ein Spezialthema. Es gibt ja auch einen politischen, einen, wenn man so will, parteipolitischen Aspekt daran, damit die wesentlichen Elemente des Pakets, also wie der Mietpreisdeckel in Kraft treten können, braucht die Regierung ja auch die Zustimmung der Opposition, also der FPÖ und oder der SPÖ.
Wer das im Verfassungsrahmen haben möchte.
Würden Sie den beiden raten, zuzustimmen?
Naja, es wird nicht anders gehen, außer wir wollen, dass die Obdachlosigkeit steigt. Ich finde halt, dass beim Mietpreisdeckel wiederum das Problem ist, dass es kein richtiger Deckel ist, sondern es ist ja wieder eine Erhöhung von 5%. Es betrifft nicht alle. Die privaten Vermieter, Vermieterinnen sind ausgenommen.
Nein,
die
sind nicht ausgenommen.
Nein. Es ist nicht der gesamte, es sind die...
Das ganze Mietrechtsgesetz ist dem unterworfen, alle Altbauwohnungen unter 130
mit
Quadratmeter.
Richtwertmieter.
Natürlich,
mit Richtwertmieter.
Alle. Ja,
aber die Vermieter am freien Markt sind, also ich meine damit die größeren Wohnungen, ich meine damit die Wohnungen, die eben keinen Richtwertindex haben.
Die sind nicht betroffen.
Ganz genau. Und die müssten meiner Meinung nach...
Aber es sind auch meistens nicht die Wohnungen, die sich die Sozialbedürftigen nehmen würden.
Ne? Es kommt darauf an, wie viele Kinder man hat und wie groß der Haushalt ist. Also für eine Familie ist man in den Quadratmetern schon... auch bald einmal drüber.
Frage mal eine Expertin, Frau Schütz, Sie sind nämlich nicht nur Herausgeberin des Express, sondern ab bei dreimal auch in Unternehmen, in dem es um Immobilienentwicklung geht. Mietpreisbremse 5%, wird das dazu beitragen, die Lage im Wohnungsmarkt zu entspannen?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, man kann die Lage im Wohnungsmarkt nur dann entspannen, also kurzfristig gebe ich Ihnen recht, ja vielleicht, wenn man einfach das Angebot steigert und so wie in jeder freien Marktwirtschaft wird das nur dann möglich sein, wenn man einfach, Leerstandsabgabe, glaube ich, war jetzt ein guter Punkt, mehr Wohnobjekte zur Verfügung stellt, die Baukosten erheblich senkt.
Also mehr Leerstandsabgabe finden Sie gut?
Leerstandsabgabe, glaube ich, macht zu einem gewissen Grad Sinn, um eben wieder mehr Wohnungen dem Markt zuführen zu können und dann einfach versucht, das Angebot entsprechend zu erhöhen, damit der Wohnungsmarkt einfach wieder ein bisschen liquider wird und dadurch auch die Mietpreise wieder runtergehen. Alles andere, wenn den künstlichen Preisdeckel, den man jetzt einzieht, halte ich ehrlich gesagt für sinnlos, weil was wird passieren? Es werden immer weniger Wohnungen vermietet werden, weil sich das einfach nicht auszahlt. Wir haben ein sehr, sehr strenges Mietrechtsgesetz in Österreich. Das heißt, man bekommt auch einen Mieter, der die Miete längere Zeit nicht bezahlt oder die Wohnung devastiert nur ganz schwer wieder raus. Die Mieten werden weiter vererbt, mehr oder weniger. Das zahlt sich einfach vor allem für den Privaten nicht aus und daher eben auch die Leerstandsabgaben. Das heißt, das müsste man dann auch in Verbindung machen mit einer Änderung des Mietrechtsgesetzes.
Es ist ja schon zweimal angesprochen worden, es gab ja einen Echtversuch in Berlin, mit diesem Mietpreisdeckel und da gibt es jetzt unterschiedliche Einschätzungen. Überwiegend habe ich den Eindruck, sieht man, dass es eher zu negativen Effekten geführt hat.
Weil Sie glauben, dass das gut war? Weil die Abgabe gefehlt hat. Also ich glaube, das ist genau das, wenn man nur eine Maßnahme setzt und wenn man nicht an mehreren Schrauben gleichzeitig dreht, dann funktioniert es natürlich nicht. Weil es dann eben günstiger ist zu sagen, ich lasse das Objekt leer stehen und das ist katastrophal.
Ich glaube, in Berlin war es anders, da war nicht die Leerstandsabgabe das Problem, sondern dass irrsinnig viele umgewandelt haben in Eigentum. Und die Wohnungen verkauft haben, bevor sie gesagt haben, jetzt kommen die nächsten Eingriffe, haben sie es noch schnell verkauft. Und deshalb ist das Angebot an Mietwohnungen innerhalb eines Jahres um 50% nach unten gegangen. Und das Angebot an Eigentumswohnungen massiv
erhöht. Was aber direkt die Folge des Eingriffs war natürlich.
Man hat gesagt, das mache genau, ich nicht. Und das ist halt, man ist dann in einer Interventionsspirale. Das nächste, was man da machen muss, ist ein Verkaufsverbot. Und dann geht es immer so weiter. Und ich glaube, dass Sie recht haben, es ist, natürlich geht es ums Angebot. Und wenn genug Angebot da ist, dann
was
funktioniert
das dann für die Leerstandsabgabe?
Naja, die Leerstandsabgabe ist sicher ein Anreiz, aber es ist halt für einen Rechtsstaat ein, finde ich, untaugliches Mittel. Man sollte sich eher überlegen, wie wäre es denn attraktiv für Vermieter zu vermieten. Das sind ja meistens auch kleinere Vermieter, die leer stehen lassen. Die sagen, ich kriege die Miete nicht mehr raus, ich behalte es für meine Kinder zurück. Da verliert man freiwillig Geld.
Also das tun nicht die Institutionellen, sondern
ich glaub,
die Kleinen, die sagen, der Aufwand lohnt
deswegen
sich
deswegen die Idee,
mehr,
dass man das Mietrechtsgesetz auch ändern muss, dass man sagt, okay, wenn jemand sozusagen die Wohnung devastiert, die Miete nicht bezahlt, sich nicht entsprechend verhält, dann werde ich den auch wieder los und die Miete ist nicht vererbbar, dass das jetzt sozusagen dann von den Großeltern auf die Eltern, auf die Kinder übergeht und ich überhaupt keine Möglichkeit habe, meine Wohnung wieder zurückzubekommen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man eine Wohnung dann auch eher vermieten würde und eben nicht leer stehen lassen.
Aber das heißt, einig sind Sie sich eigentlich darin, dass das mit dem Mietpreisdeckel, was die Regierung jetzt macht, unzureichend ist. Aus unterschiedlichen Gründen, nicht?
Aus unterschiedlichen Gründen wahrscheinlich, aber ansonsten ja.
Herr Dreichler, die Inflation ist ja nicht erst seit gestern so hoch. Herr Schellhorn hat schon angesprochen, das war schon bei 5%. Es war schon relativ hoch, auch sogar vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, war schon bei knapp 5%, also im Winter 2021. Seit Juli 2022 allerdings mit der Energiepreissteigerung ist es besonders stark und zwischen 7% und 12% lag die Inflation in dem Zeitraum. Jetzt, ein Jahr später, ringt sich sozusagen die Regierung zu diesem Paket durch, das da diese Woche vorgestellt wurde. Wie schätzen Sie das politisch ein? Hat man das unterschätzt? Hat man geglaubt, man muss eh nichts machen? Wollte man durchtauchen? Warum hat das ein Jahr gedauert, Ihrer Einschätzung nach?
Wir haben eine konservativ geführte Regierung und die hängt natürlich, die ÖVP hängt natürlich einer gewissen orthodoxen Lehrmeinung nach in der Wirtschaftspolitik und ich teile die zu einem gewissen Grad auch. Also ich
das
glaube,
ist das Wesentliche an dieser
ich glaube tatsächlich, so wie es auch Herr Schellhorn formuliert, Eingriffe in Preise sind heikel. Und in normalen Zeiten, glaube ich, haben wir gute Gründe, warum der Staat sich nicht mehr einmischt, wie noch vor einigen Jahrzehnten, in Preise. Mit dieser Inflation sind wir in eine Situation geraten, wo allerdings auch andere Regierungen, die konservativ oder liberal geführt sind, begonnen haben, das zu überdenken. Es gibt etwa in Frankreich eine Initiative der Regierung, die jetzt dazu geführt hat, dass zum Beispiel 5.000 Lebensmittel in Absprache mit den Erzeugern auf demselben Preis bleiben oder bestenfalls noch billiger werden, aber jedenfalls nicht teurer werden. Das hat die Regierung, und ich meine, das ist eine liberale Regierung, keine Koalition, und wir wissen jetzt, Macron ist jetzt bestimmt kein Linkssozialist. Die haben das allerdings in Verhandlungen geschafft mit den Erzeugern und mit dem Einzelhandel vor allem. Womit sie da Druck ausgeübt haben, weiß ich nicht. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, eben das per Gesetz zu machen. Das haben die nicht machen müssen. Die Regierung in Griechenland zum Beispiel, auch eine konservative Regierung, hat 900 Produkte festgesetzt, in 31 Lebensmittelgruppen gesagt, hier muss es zumindest ein Produkt geben, das billig ist. Und das muss auch ausgeschildert werden. Das heißt, es kommt da schon etwas in Bewegung. Ich glaube, man kann in Ausnahmesituationen zu solchen Mitteln greifen. Wichtig ist natürlich auch, dass man sich überlegt, wie man da wieder rauskommt. Also die Gefahr ist natürlich, dass man auch einen Mietpreisdeckel einführt und aus dem dann nicht wieder rauskommt. Also welche Regierung stellt sich dann hin und sagt, so, es ist genug, jetzt können die Preise wieder steigen. Ich glaube, jetzt, also hätten wir dann als nächste Regierung eine SPÖ-geführte Regierung, die würde möglicherweise Probleme damit haben zu sagen, der Mietpreisdeckel ist jetzt nicht nötig.
Aber ich finde, was in Österreich immer unter den Tisch fällt, wir haben ja einen Mietpreisdeckel. Wir haben ja die strengst regulierten Mieten außerhalb von Pyongyang und Havanna. Und wir regulieren das jetzt noch einmal, indem man die Inflationsabgeltung streicht oder zumindest deckelt. Und ich finde, beim Mietmarkt sieht man es ganz gut. Das ist, wer eine Wohnung hat, ist super happy, wenn man nicht mehr umziehen muss. Das, was Sie gesagt haben, wenn man dann eine Familie gründet, ausziehen muss, größeren Wohnraum braucht, ist es sehr heikel, wenn man die Wohnungen nicht mehr findet oder zu einem extrem hohen Preis. Weil in dem kleinen Segment des freien Marktes spielt sich dann der gesamte Wettbewerb ab. Aber für jeden anderen, der seit 30 Jahren oder 20 Jahren in einer Altbauwohnung lebt, ist das natürlich sensationell. Bei den Preiseingriffen ist das große Problem, dass man die Tür nicht mehr zubekommt. Und ich sage nur, es hat auch ein anderes Beispiel gegeben, nicht nur Frankreich, auch in Griechenland, Spanien sowieso, aber auch Ungarn. Ungarn hat die Spritpreise reguliert, Kroatien glaube ich ähnlich. Das hat man wieder aufgelassen, weil das Angebot so stark gesunken ist, weil man nicht mehr beliefert worden ist. Weil die Lieferungen natürlich woanders hingegangen sind, wo der Deckel nicht da war. Und deshalb wäre es 10-mal besser, man greift nicht in die Preise ein, sondern, und da können wir dann drüber reden, ob es jetzt die 10, 20 oder untersten 30% sind, sondern man unterstützt gezielt Menschen, die nicht in der Lage sind, diese hohen Preise zu bezahlen. Das wäre der richtige...
Ich meine nicht über die Preise, sondern mit Geld einfach.
Mit Geld. Das wäre moderne Sozialpolitik, statt dass man...
Also selektives Helikoptermarkt.
Genau, alles andere ist nämlich eine Umverteilung von unten nach oben, wenn auch Besserverdiener von diesen Preisdeckeln betroffen sind, von diesen Mietobergrenzen, für jeden... Der Mietobergrenze hat in Wien ist ein Traum, weil der Vermieter schaut sich natürlich alle Lohnzettel an und dann nimmt er den mit dem höchsten Einkommen. Der kriegt dann die Wohnung zum günstigen Preis und der würde auch das Doppelte zahlen können. Aber die, die es dringend brauchen, kriegen es nicht. Und das ist das.
Also nicht in Preise eingreifen, sondern die Marktmechanismen wirken lassen und denen, die so nicht genug Geld für den Markt haben, Geld geben.
Ja, darf ich da einhaken? Da muss man sich halt auch das Angebot anschauen. Und wir haben in Österreich eine sehr besondere Situation im Lebensmittelbereich, insbesondere dadurch, dass wir de facto zwei große Handelsriesen haben, die sich über 80% des Marktes teilen, plus einen dritten, der dann auch noch eine relevante Rolle spielt. Und dann gibt es ein paar kleine, die sind de facto unwesentlich. Das heißt, wir haben ein extrem beschränktes Angebot. Und dadurch ist das halt noch einmal extrem problematisch, wenn von diesen zwei Riesen, die alles dominieren und alles beherrschen, sich die Preise komplett identisch entwickeln, weil dann haben wir keinen Wettbewerb. Wenn man dann sagt, man greift nicht in die Preise ein, dann muss man sich wiederum überlegen, lässt man zwei Konzerne so groß werden, dass sie alleine den gesamten Markt dominieren. Ich glaube, als Liberale müsste man eigentlich sagen, nein. Das ist das eine. Und das andere beim Wohnungsmarkt, auch da haben wir eine andere Situation wie viele andere Länder, weil wir meiner Meinung nach zum Glück einen relativ hohen Anteil haben, auch an öffentlichen Wohnungen, an Gemeindewohnungen und eben nicht nur am privaten Angebot. Das ist in Berlin zum Beispiel anders. Also ich glaube, dass das auch noch einmal ein Einflussfaktor ist, den man sich anschauen muss.
Aber bleiben wir beim Wohnraum. Das Interessante, also das Wichtigste, sagen ja viele, wäre, dass man Wohnungen also nicht mietet, sondern dass es Wohnungseigentum gibt, dann gäbe es auch diese Probleme nicht. Das Problem ist nur, wenn man sie kaufen muss, dann muss man es über weite Strecken über einen Kredit kaufen. Und die, die einen Wohnungskredit mit variablen Zinsen laufen haben, die kriegen gerade auch ein Problem. Das ist ungefähr die Hälfte aller Kreditnehmer in Österreich. Und jetzt wird befürchtet, dass viele von denen ihre Kreditraten nicht mehr bedienen können, wenn die variablen Zinsen jetzt steigen. Und da ist wieder die Diskussion, soll dann der Staat eingreifen und soll der Staat zum Beispiel dann auch die Kreditzinsen regulieren, damit die einzelnen Kreditnehmer, die einen Wohnbaukredit haben, sondern quasi das nicht alles verlieren. Soll der Staat da eingreifen?
Den SPÖ-Vorschlag finde ich problematisch. Ich glaube, er ist nicht wirklich durchdacht. Jetzt zu sagen, wir zahlen diesen Kreditnehmern die Zinsen ab 3% und finanzieren das mit einer Übergewinnsteuer, das könnte man ein Jahr lang machen, aber Kredite laufen 20, 25 Jahre. Das würde bedeuten, wenn wir denen tatsächlich helfen wollen, müssen wir denen das bis zum Ende der Laufzeit des Kredites die Kreditzinsen finanzieren, was eine wirklich seltsame Sache wäre, wenn der Staat plötzlich über 20, 25 Jahre sich dazu verpflichtet, Kreditzinsen von Leuten zu zahlen, die jetzt ja bestimmt nicht mal die Ärmsten werden. Das heißt, ich glaube auch, dass es in weiterer Folge, würden die Leute natürlich sagen, okay, ich kann jetzt Kredit aufnehmen mit jeglichem Risiko, denn
am Ende zahlt das der Finanzminister.
Ja. Nein, ich glaube, das ist also der SPÖ-Vorschlag ist wirklich am Populismus in keinster Weise mehr zu überbieten. Also wenn ich 2015 einen Fixzinskredit aufgenommen habe im Verhältnis zu einem variablen Kredit, dann bin ich erst 2028 mit dem variablen Kredit, auch wenn der jetzt steigt, wieder dort, wo ich mit den Zinsen wäre, mit dem Fixzinskredit von 2015. Also so lang kann ich noch die variablen gestiegenen Zinsen zahlen, um die gleichen Kreditraten zu bedienen wie mit einem Fixzinskredit. Also insofern muss man sagen, warum genau sollen jetzt die, die sich das höhere Risiko genommen haben, auch noch einen Vorteil haben? Das ist irgendwie unnachvollziehbar.
Ich glaube schon, dass der Staat eine Aufgabe in dem Moment hat, wenn jetzt tatsächlich in großer Zahl Kreditnehmer ja, aber dann kann nicht man mehr weiter wissen und jetzt sehr, sehr viele Leute ihre Wohnung, ihr Haus
Frage?
Aufgeben.
Ich habe auf dem Markt zwei Angebote als Konsument. Ich habe ein riskantes Angebot, nämlich einen variablen Zinssatz. Das nehme ich jetzt, weil die Zinsen praktisch null sind. Ich weiß aber, irgendwann werden Zinsen immer wieder steigen. Ich nehme das Risiko und ich habe eine Sicherheitsvariante mit dem Fixzins. Kostet sie mich jetzt mehr, aber ich kann es besser steuern und berechnen auf die nächsten 10 Jahre. Ich nehme das Risiko und wenn es schlagend wird, sage ich, ist nicht mein Risiko.
Und wandelt es wieder in das, was es davor war und das ganze Risiko ist raus?
Das ist doch eine prinzipielle Frage.
Ich sage nur, dass der Staat, wenn es tatsächlich zu einer großflächigen Krise kommt und sehr, sehr viele Leute ihre Wohnungen und ihr Haus verlieren, dann zumindest die Verantwortung hätte, in einer Weise einzugreifen, etwa wie die Sache mit den Lebensmitteln, dass man sagt, man spricht dann mit den Banken und sagt, ihr müsst den Kreditnehmern entgegenkommen. Wenn man einen reinen, quasi diesen Gerechtigkeitsstandpunkt einnehmen möchte und sagt, okay, ihr habt den Kredit abgeschlossen, das ist nicht unser Problem.
Okay,
aber nicht das, aber das soll ja auch weniger gezahlt.
Man hat ja auch
weniger
Zinsen. Ja, klar. Aber das ist möglicherweise trotzdem aus volkswirtschaftlicher Sicht kurzsichtig. Ich sage nicht, dass der Staat die Zinsen zahlen soll. Ich würde nur sagen, der Staat sollte dann auf die Banken einwirken und sagen, bitte kommt den Leuten entgegen. Wir wollen nicht, dass sehr viele Leute ihre Wohnung und ihr Haus verlieren.
Also ich muss schon sagen, die Debatte ist insofern eine spezielle, weil man kaum Verständnis dafür haben kann, dass jemand vor einigen Jahren 1,5% fix abgelehnt hat. Das ist historisch niedrig. Es hat nie niedrigere Fixzinsen gegeben und dann haben wir gesagt, nein, das ist mir zu viel, weil möglicherweise der Nachbar 0,9% variabel gehabt hat. Das war dann der entscheidende Punkt, warum man sich dann nicht mit dem Fixkredit anfreunden konnte. Da hätte man ruhig geschlafen, das wäre berechenbar gewesen über viele Jahre hinweg. Und jetzt ist das plötzlich ein allgemeines Problem. Und da muss man schon auch klar eine Trennlinie ziehen und da bin ich Ihrer Meinung, wenn die Banken dann und die Wohnungs- und Hausbesitzer ein Riesenproblem kriegen, wenn das ein flächendeckendes Problem werden würde, dann muss man darüber diskutieren, wie kommt man da raus oder welche Lösungen findet man. Aber dass man jetzt schon, wo die Probleme noch gar nicht so sichtbar sind, sicher wird es für einige schwierig, aber das ist wieder mal die diese Verlockung der Nullzinspolitik gewesen. Man hat Finanzierungen durchgeführt, die man sich eigentlich nicht leisten kann, beziehungsweise nur dann, wenn die Zinsen ganz unten bleiben. Und wenn ich mir das schon nicht leisten kann, dass die Zinsen steigen, dann muss ich zum Fixkredit greifen. Und jetzt wird es möglicherweise auch Banken gegeben haben, die da nicht optimal beraten haben, weil es in Österreich ja für die Banken relativ ungünstig war, Fixkredite zu vergeben. Leichte Ausstiegsmöglichkeiten und so weiter. Aber da muss man mal die Banken und ihre Kreditnehmer jetzt alleine lassen und sagen, löst das Problem gemeinsam. Und wenn ihr es dann nicht lösen könnt, dann kann man vielleicht darüber diskutieren, wie der Staat da möglicherweise eingreifen soll.
Aber nicht schon. Der Chef hat gemeint, es müsste quasi jeder einen Kurs machen, bevor er einen Kredit aufnehmen kann.
Ja, da muss man einen Kurs machen in Österreich, dass man unterscheiden kann, dass ein Fixkredit kein Variabler ist. Und da muss man schon sagen,
Man merkt unser Bildungssystem. Das wäre ja eigentlich Aufgabe der Schule.
Also ich würde gerne bei dem Grundsatz, ja, die Grundsatzfrage auch an Sie richten. Ja. Das waren Leute, die hatten ganz klar zwei Möglichkeiten. Ich gehe davon aus, dass sie im Volksbesitz ihrer geistigen Kräfte waren und zu nichts gezwungen wurden und haben gesagt, ich nehme lieber die riskante Variante und dann wird das Risiko schlagend. Ist es in irgendeiner Weise fair, dass die Allgemeinheit in welcher Form auch immer, in Form des Staates oder einer Ausfallshilfe, die alle zahlen, wie kommen eigentlich die anderen dazu, dass sie dann das Risiko von Leuten übernehmen, die dieses Risiko voll bewusst eingegangen sind?
Also ich war letztes Jahr in der gleichen Situation. Ich habe letztes Jahr so einen Kredit aufgenommen. Ich habe einen Fixverzinsten gewählt. Ich habe es in der Schule gelernt. Ich hatte Glück. Nichtsdestotrotz, ich finde das eine und das andere, beides ist richtig, beides ist aber auch bis zum gewissen Grad falsch. Natürlich ist es so, dass wenn sich jemand dafür entscheidet, mehr zu zahlen, aber dafür Stabilität zu haben, dass der diejenige jetzt Glück hat und dass das auch etwas ist, was man abgelten muss. Andererseits habe ich bei den Banken halt schon ein Problem damit, dass alle Kosten weitergegeben werden, dass auf der einen Seite die Zinsen massiv erhöht werden und auf der anderen Seite, wenn es um die Spareinlage geht, dann schauen die Banken auf einmal weg, weil da wird interessanterweise nichts angepasst. Das heißt, jede noch so kleine Marktbewegung ist bei meinem Kredit sofort sichtbar. Aber wenn ich jetzt auf meine Spareinlagen schaue, dann fehlen mir die. Und da sehe ich eher das Handlungspotenzial, dass die Regierung sagt, wir schauen den Banken grundsätzlich ein bisschen genauer auf die Finger und schauen uns an, warum funktioniert das auf der einen Seite so und auf der anderen Seite nicht so und inwieweit kann man da nicht schon dämpfend eingreifen? Ich würde jetzt nicht sagen...
Aber das ist ja auch wieder so eine Idee, dass man sich da jetzt einen Aspekt herausnimmt. Na, auf den Girokonten, das heißt, das sind die Konten, wo permanent Geld abgehoben werden kann, ist zurzeit null Zinsen. In der Sekunde, wo Sie Geld über längeren Zeitraum veranlagen, haben Sie auch jetzt Zinsen und zwar bis zu 3,75. Na, das muss man sich halt überlegen, ob man das Geld dann länger, 6 Monate, ein Jahr und so weiter binden möchte. Also einfach hier nur das Girokonto jetzt rauszunehmen und zu sagen, es gibt keine Zinsen auf der Bank, das ist halt auch wieder sehr, sehr vereinfacht.
Ich habe
genau
nur das Girokonto gemeint, ich meine Spareinlagen, Kapitalanlagen.
Ja, aber das ist doch ganz klar, dass es dort keine Zinsen gibt, wenn dort eine Liquiditätsreserve der Bank vorhanden sein muss, auch nach den FMA-EZB-Kriterien, und die das nicht weiter veranlagen können. Das Geschäftsmodell einer Bank ist ein Zinsspread. Ne? Also ich nehme Geld ein, dafür zahle ich Zinsen, die leicht geringer sind als die Kreditzinsen, die ich vergebe. So verdient eine Bank Geld. Das war jetzt über die letzten Jahre schwierig. Aber das ist das Geschäftsmodell einer Bank. Und da jetzt einzugreifen und wieder Übergewinne, wobei mir der Begriff Übergewinn überhaupt nicht definierbar ist. Ich weiß nicht, was ein Übergewinn sein soll. Den wieder abschöpfen zu wollen, um dann im nächsten Bankenrettungspaket, das dann nämlich ganz fix kommen wird, das wieder zurückzuverteilen, das scheint mir halt extrem ineffizient.
Naja, aber das ist halt die Aufgabe von einem Staat. Also ich sage
das
jetzt
ist eben genau nicht die Aufgabe von einem Staat.
Aber ich finde schon, dass es die Aufgabe von einem Staat ist, extreme Spitzen abzuflachen.
Es gibt keine extremen Spitzen.
Naja, doch, wenn es so ist, dass wir eine beträchtliche Summe an Menschen haben, die eventuell nicht mehr ihre variablen Kredite abbezahlen können und wir tendenziell vor dem Problem stehen, dass es Richtung Massenobdachlosigkeit geht.
Das wissen wir überhaupt noch nicht.
Dann haben wir ein massives Problem und ich weiß es sehr, sehr gut.
Massenobdachlosigkeit.
Wenn es in diese Richtung geht, wenn das Problem ist, das im Raum steht, naja, wir haben jetzt bei manchen Mieterhöhungen von fast 25%. Wir sehen schon, dass zum Beispiel Privatkonkurse zunehmen. Wir sehen schon, dass
es immer mehr... Das hat jetzt nichts mit den variablen Kreditzinsen zu tun, oder? Die Mietpreiserhöhungen.
Na, aber das ist ja alles, man muss sich das ja in der Summe vorstellen.
Aber wir reden jetzt gerade über die Bankenmaßnahmen
bei der Variablen. Nein, ich rede davon, was die Aufgabe von einem Staat ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Alleinerzieherin bin und ich habe einerseits bis zu 25% Mieterhöhungen, dann kostet mich der Lebensmitteleinkauf auf einmal 20% mehr. Das heißt, dann habe ich insgesamt auf einmal mehr Ausgaben von 300, 400, 500 Euro im Monat. Gleichzeitig ist es aber so, dass meine Löhne das nicht widerspiegeln, weil die Lohnerhöhungen, wie wir alle wissen, ja erst im Nachhinein erfolgen. Dann bekomme ich ein Problem. Und dann ist es sehr sehr wohl die Aufgabe des Staates zu sagen, wir greifen da ein. Und ich halte es eben nicht für klug und nicht für sinnvoll, immer nur diese
Einzelmaßnahmen zu besprechen. Sie sagen, in so einer Situation ist es sinnvoll dass der, und wichtig, dass der Staat eingreift.
Ja. Das abflacht.
Bleiben wir mal weg von den variablen Kreditzinsen. Das ist ja das generelle Problem. Es gibt Leute, so wie es Frau Bormena schildert, die haben in einer Situation, wo sie da plötzlich nicht mehr zurechtkommen.
Ja, ja.
Sagen Sie ja auch, ja, da muss der Staat
interveniert.
Aber nicht durch generelle Maßnahmen, die für alle gelten, weil das wieder eine Verteilung von unten nach oben ist, sondern dann soll Frau Bormena, wenn sie in der Situation ist, die Summe X bekommen, aber nicht bei den Mieten, bei den Lebensmitteln und bei den Energiepreisen und überall sonst der Staat die Preise.
Ja, an der Stelle muss man auch einmal ein Plädoyer auf den österreichischen Sozialstaat halten, der einer der großzügigsten ist, den es weltweit anzutreffen gibt und der auch dazu da ist, in solchen Fällen zu intervenieren. Und da braucht es eben nicht die Preiseingriffe, sondern da braucht es die gezielte Unterstützung. Und das ist in Österreich mittlerweile, ich glaube, das ist mit Corona hinweggefegt worden, dass einfach alle zu unterstützen sind. Und jeder leidet natürlich unter steigenden Preisen. Auch die, die jetzt quasi einen Kollektivvertrag haben und die Inflation im Nachhinein zwar abgegolten bekommen, auch die leiden, die müssen auch überall mehr bezahlen. Das ist das unschöne Gesicht der Inflation, aber es geht letzten Endes in einem Sozialstaat nur darum, dass man jene herausfiltert, die bedürftig sind, die wirklich ein Problem haben und die dann unterstützt. Und da, glaube ich, ist in Österreich ein breiter
Konsens. Das muss man ja auch immer noch finanzieren irgendwie. Und das ist ja interessant, oder? Wir sind bei der Inflation. Einer der Gründe für die Inflation war die Nullzinspolitik oder der Niedrigzins der EZB. Das ändert sich gerade und macht weiter und wird, obwohl es jetzt schwieriger wird, wohl die Zinsen weiter erhöhen. Da besteht wieder das Risiko, dass das Wachstum dadurch abgebremst wird, sagen viele Ökonomen. Das heißt, das Geld zur Krisenbewältigung und das Geld dafür, die zu unterstützen, gezielt, die nicht mit dieser Situation zurechtkommen, wird tendenziell knapper.
Naja, aber das ist ja, in Österreich haben wir nicht das Problem der Geldknappheit, sondern wir müssten ja eher schauen, dass wir dieses unschlagbare Duo Marktwirtschaft, also deshalb keine Preiseingriffe, plus Sozialstaat, dass wir das arbeiten lassen. Die Regierung hat derzeit ein anderes Problem, oder alle Regierungen in Europa, dass wir eine Stagflation haben. Das hatten wir nicht mehr seit den 70er Jahren. Das heißt Inflation, hohe Inflationsraten und rückläufige oder Negativwachstum. Das heißt schrumpfende Wirtschaft. Und da hat man das Problem, dass alles, was jetzt zur Bekämpfung der Wirtschaftsflaute eingesetzt wird, die Inflation anheizt und alles, was zur Bekämpfung der Inflation angewendet wird, das Wirtschaftswachstum dämpft. Und deshalb ist diese Situation so heikel. Und rauskommen wird man da nur über einen harten Weg.
Das heißt, es braucht mehr Geld. Also es braucht immer so
gleich. Geld.
Es braucht entweder mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben, wenn man das irgendwie checken will. Jetzt gibt es, glaube ich, so unterschiedliche grundsätzliche Zugänge. Sie sagen, der Staat bräuchte mehr Geld und Sie haben auch eine Idee, wo das herkommt. Ne?
Ich glaube, es ist einfach ein bisschen unterkomplex zu sagen, es reicht, wenn ich jetzt ein bisschen mehr mit der Gießkanne drüber schütte. Ich glaube aber auch, es ist ein bisschen zu einfach gedacht, ich gebe weniger her. Also ich glaube, man muss einfach wirklich sich das Angebot anschauen, man muss sich die Voraussetzungen anschauen. Das heißt, man muss einnahmenseitig schauen, man muss ausgabenseitig schauen. Ja, ich finde, es gab eine Überförderung in den letzten 2 Jahren, die war teilweise massiv und extrem ungesund. Ich glaube aber auch, dass umgekehrt manche, die wirklich viel mehr Geld gebraucht hätten, viel zu wenig bekommen haben. Ich denke aber eben auch, wir hatten in den letzten 2 Jahren gerade durch diese Überförderung auch massive Krisengewinner. Und wir hatten manche Wirtschaftsbranchen, die haben geboomt, die haben horrende Gewinne gemacht, die haben Umsätze gehabt wie in den letzten 7 Jahren zuvor nicht. Egal, ob das Baumärkte sind, Wohnungsmärkte sind und so weiter. Lebensmittelmarkt ist auch so ein Beispiel.
Die Bilanzen schauen allerdings nicht so hervor.
Ja, aber die deswegen, weil diese Konzerne permanent neue Supermärkte bauen.
Wir haben diese absolut verrückt hohe Supermärkte. Was ist Ihr Vorschlag, wie man das finanziert?
Indem man abschöpft dort, wo zu viel ausgegeben worden ist. Also ich hätte ja gleich anders verteilt.
Aber das könnte man noch mit weniger Förderung machen. Sie haben ja auch auf der Steuerseite Ideen. Ne?
Ja, natürlich, weil ich sage, dass diejenigen, die horrende Gewinne einfahren und diejenigen, die für leistungsloses Einkommen keine Steuern bezahlen, während ich, die für Einkommen arbeite, horrende Steuern zahlt, dass man auch da natürlich auf beiden Seiten eingreifen muss. Ich bin sehr wohl dafür, dass man sagt, man macht bei den Lohnnebenkosten was. Ich sage sehr wohl, man muss bei der Lohnsteuer was machen. Ich sage aber auch, leistungsloses Einkommen, das ich mir nicht erarbeitet habe, das gar nicht besteuert wird, das ist massiv ungerecht und das ist verrückt.
Das, was die SPÖ dazu sagt, heißt irgendwie sehr schwammig Reichensteuer. Das heißt, es geht offenbar um Vermögenssteuern und Erbschaftssteuern. Das sind die beiden Varianten. Für die beiden sind sie auch. Wie sollen die ausschauen?
Da gibt es unterschiedliche Modelle. Ich wäre schon froh, wenn wir überhaupt irgendetwas hätten. Mir wäre auf jeden Fall einmal wichtig, dass Erben auf jeden Fall dringend besteuert gehört. Ich werde selber irgendwann mal ein Haus erben. Trotzdem finde ich es nicht fair, dass andere, die das nicht tun, dafür, dass ich quasi was geschenkt bekomme, andere arbeiten ihr Leben lang und können sich vielleicht gerade mal eine Wohnung abbezahlen. Das ist nicht gerecht. Das ist was, da gehört sofort was gemacht. Und das andere ist auch meiner Meinung nach, dass in die Substanz von Vermögen eingegriffen wird, weil wir Menschen haben, die so reich sind, dass es nicht mehr argumentierbar ist. Eine Privatperson darf meiner Meinung nach, und das wird jetzt manche hier wahrscheinlich entsetzen und empören, ich sehe es nicht ein, dass eine Privatperson 3-4 Milliarden Euro
besitzt.
An privaten Besitz hat.
Das muss eingezogen werden, wenn jemand wer
mehr. Ich finde sehr wohl, dass man ab einer gewissen Höhe abschöpfen darf, rekommunalisieren darf, enteignen darf, wie auch immer.
Wir sehen das die anderen in der Runde.
Ich kann das Eigentum auch generell einmal in Frage stellen, aber ich glaube, man muss ein bisschen
die Verhältnismäßigkeit.
Nein, ich auch nicht. Nein. Aber ich glaube, man muss ein bisschen die Verhältnismäßigkeit sehen. Wir haben ja Steuereinnahmen zurzeit von, glaube ich, 194 Milliarden Euro. Eine Reichensteuer oder eine Erbschaftssteuer, wie das jetzt Andreas Barber vorgeschlagen hatte, würde bis zu 5 Milliarden Euro bringen. Und da muss man sich schon fragen, 194,8 Milliarden Euro haben wir zurzeit an Steuereinnahmen. Die 5 Milliarden, ich wäre fast manchmal versucht, das zu runden, ja, auf 200 Milliarden, aber das tut man jetzt nicht, wenn wir über diese 5 Milliarden sprechen. Wenn man es da nicht schafft, ein Pflegesystem zu finanzieren, ein Gesundheitssystem zu finanzieren und ein Bildungssystem zu finanzieren, dann werden eben die 5 Milliarden, die potenziellen 5 Milliarden aus der Reichensteuer ganz sicher nicht weiterhelfen. Es ist eine reine populistische Neiddebatte, dass man sagt, wieso gibt es jemanden, der 4 Milliarden Euro erbt? Das ist ungerecht
und
das ist
unfair, weil eine Alleinerzieherin, die an der Supermarktkasse sitzt, nicht einmal gönnt, dass sie vielleicht ein bisschen weniger Steuern zahlt und dafür selber auf ihr leistungsloses Einkommen.
Aber wieso kommen Sie auf die Idee, dass sie das nicht gönnt? Aber schauen Sie, das Leben ist halt, ich habe auch Eltern gehabt, die Bildung sehr gefördert haben, deswegen habe ich dann 2 Studien gemacht und es gibt wahrscheinlich das Nachbarskind, da wurde das nicht gemacht und das hat eben nach der Hauptschule die Schule verlassen. Ist das ungerecht? Total ungerecht. Ja, ich habe Glück gehabt, das Nachbarskind hat es nicht gehabt. Ich bin nicht Marc Mateschitz und Sie sind nicht Fiona Swarovski. Es geht uns trotzdem relativ gut und es gibt Menschen, die eine deutlich schlechtere Voraussetzung hatten. Aber das werden Sie nie nivellieren können. Und
ich
die Idee, den Menschen, die sehr viel haben, was wegzunehmen, mit was für einem Recht tun Sie das?
Man nimmt jeder einzelnen Beschäftigten, die arbeiten, geht etwas weg. Das nennt sich
Lohnsteuer. Kann man.
Warum nimmt man einer Erbin nichts weg? Das ist nicht gerecht. Das kann man nicht argumentieren. Man kann jetzt natürlich mit irgendwelchen Nebelgranaten kommen und man kann sagen, das hat was mit Neid zu tun und das wäre irgendwie, sie stellen sich ein bisschen so dar, als ob es was Barbarisches wäre, da werden die niederen Gelüste von so Menschen
ja,
wie mir, die nicht vermögend sind, irgendwie befriedigt.
Ich weiß nicht, ob sie vermögend sind.
Aber
der Punkt ist doch.
Aber darum geht es eben. Warum muss ich, die arbeiten geht, Lohnsteuer zahlen und jemand, der erbt, und dafür nicht gearbeitet hat, muss keine Steuern zahlen. Das lässt sich logisch
vielleicht
nicht erklären.
Wir haben einen Ökonomen hier,
der kann es vielleicht erklären.
Ja, ich möchte nur einen Aspekt sagen. Warum versuchen Eltern alles zu tun, damit es ihren Kindern besser geht, damit sie ihnen was vererben? Finden Sie das ein Motiv?
Ich sage auch nicht, so man darf nichts mehr vererben.
Wenn ich heute nichts konsumiere, damit es meinen Kindern besser geht, dann nehme ich denen dann noch mit der Steuer was weg.
Aber
ich
verstehe das. Unterstellen Sie mir was. Ich sage nicht, man darf nichts vererben. Ich sage nicht, nehmen wir
ein Eigentum. Entschuldigung, dass Sie da eingreifen. Sie haben gesagt, wenn jemand eine gewisse etwas besitzt, dann gibt es irgendwo eine Grenze, ab der die Allgemeinheit, der Staat, wer immer, das abschöpft, wenn man sagt, es darf jemand nicht mehr als 3 Milliarden Euro Vermögen haben.
Es ist demokratiegefährdend, wenn eine private Person so unfassbar viel Geld und damit so unfassbar viel Macht hat.
Da gibt es jetzt natürlich ein paar Länder, die das, Schweiz zum Beispiel, die das vielleicht in Frage stellen würden, die Demokratiegefährdung, aber man kann das natürlich schon so sehen. Ich bin der Meinung, dass wir in Österreich ein Höchststeuerland sind und dass wir keine neuen Steuern brauchen. Was wir aber brauchen, und da gebe ich Ihnen recht, ist eine spürbare Entlastung des Faktors Arbeit. Das macht man aber nicht mit einer neuen Steuer, sondern das macht man, da bin ich wieder beim Ausgabenrausch, indem der Staat endlich seinen Ausgabenrausch in den Griff kriegt. Würden wir in Österreich so viel ausgeben, gemessen am Bruttoinlandsprodukt wie 2019, dann ersparten sich die Steuerzahler im Jahr 18 Milliarden Euro. Und wir wären immer noch bei den 5, 6 Spitzennationen, was die Staatsausgaben betrifft. Und das ist eine Entlastung des Faktors Arbeit um ungefähr fast 20% kann man da den Faktor Arbeit entlasten. Das spürt jeder und das schafft keine Substanzsteuer. Wenn man das aber auf den Tisch bringt, dann ist sofort aus SPÖ-Sicht, Arbeiterkammer-Sicht, Gewerkschaftsbund der Widerstand da, was ich nicht verstehe, weil die sagen dann, man darf den Sozialstaat nicht schmälern. Den Sozialstaat auf das Niveau von 2019 zu schmälern, halte ich für einen gangbaren Weg. Jetzt kann man natürlich dann immer noch sagen, wenn man das macht, also wenn man sagt, Staatsausgabenquote 48% des BIP, Steuernabgabenquote nennen wir 40-45%. Und dann kann man über eine Erbschaftssteuer diskutieren. Was man in Österreich will, und das ist das, was mich so stört an der Debatte, ist jetzt auf die hohen Arbeitssteuern noch einmal kräftig Substanzsteuern draufzulegen, weil natürlich niemand vorhat, die Besserverdiener zu entlasten, sondern man sagt, okay, dann zahlen die untersten 10%, 20% überhaupt keine Lohnsteuer mehr. Das ist vielleicht der Weg, den man gehen will. Aber man will in Wahrheit oben abschöpfen plus die Substanz besteuern. Und das soll man ganz offen einmal so sagen. Aus rein weltanschaulichen Gründen halte ich das für ein akzeptables Argument. Ich teile es nicht, aber das wäre wenigstens offen und ehrlich, weil man hat in Österreich nicht vor, die Steuer- und Abgabenbelastung auf den Faktor Arbeit spürbar zu senken. Sonst würde man einen anderen Weg gehen.
Also vielleicht kann ich die Runde für eine Position der Mitte begeistern. Ich finde auch, dass eine Erbschaftssteuer oder eine Vermögenssteuer dazu dienen sollte, die Steuern auf Einkommen, auf Lohn und Einkommen zu senken. Das war die ursprüngliche Idee, soweit ich mich erinnern kann. Mittlerweile allerdings sind sowohl ÖGB als auch SPÖ weit davon abgerückt und jedes halbe Jahr lese ich eine andere Idee, was man mit dem Geld machen könnte. Auf der Homepage des ÖGB steht nichts mehr von einer Senkung. Es steht nur noch, wir finanzieren die Klimakosten, die Corona-Kosten, die Pflege, die Kinderarmut und ich weiß nicht was. Ja. Und das ist mit dem Geld sowieso nicht einmal annähernd zu schaffen. Aber ich glaube, es spricht prinzipiell in einer Gesellschaft, wo man eigentlich die Leistung in den Vordergrund stellen möchte, nichts gegen eine Erbschaftssteuer. Und ein Problem ist, dass die Erbschaftssteuer, auch dort, wo es sie gibt, sehr unpopulär ist. Gibt es Umfragen, die sogar unpopulär bei den Leuten, die nichts erben. Was ein bisschen absurd ist, aber so ist es. Ja. Ich glaube,
dass Frankreich zum Beispiel.
In Frankreich zum Beispiel, ja. Ich glaube aber, dass wenn man die tatsächlich dann dazu benutzt, um Lohn- und Einkommensteuer zu senken und auch dieses Modell vorlegt, bereits mit den Zahlen, dass man dafür durchaus Zustimmung
so,
bekommen
kann. Möglicherweise dass man Zustimmung bekommen könnte, wenn man sagt, wir senken jetzt 2 Jahre die Lohn- und Einkommenssteuern und dann führen wir eine Vermögens- und oder Erbschaftssteuer und damit könnten wir die Leute vielleicht kriegen.
Ich glaube, das wäre auch ein gangbarer Kompromiss. Da hat die Arbeiter, also es geht, wir haben ein Problem. Wir reden immer von den Lohnnebenkosten, die beinhalten aber die Lohnsteuer, die Sozialversicherungsbeiträge, die beinhalten sowas wie die Wirtschaftskammerbeiträge, die beinhalten aber eben auch sowas wie den Familienlastenausgleichsfonds. Je nachdem, wo man hinschaut, wird der ÖGB schreien, nein, auf keinen Fall oder auch ist er gesprächsbereit. Worum es geht, in der Krankenversicherung zu sparen, in der Arbeitslosenversicherung zu sparen, ist in Zeiten von Arbeitslosigkeit und in Zeiten von Gesundheitskrise nicht besonders klug. Da sind wir uns vielleicht einig. Lohnsteuer ist etwas anderes. Wenn jetzt aber nur über Lohnnebenkosten geredet wird und einfach nur pauschal gesagt wird, die Lohnnebenkosten sind so hoch, und das machen Liberale halt sehr gerne mal, dann ist das ein bisschen populistisch. Und daran zu sagen, naja, Vorsicht, nicht einfach mal, grundsätzlich
überall was wegnehmen. Populistisch, Rechenbeispiel. Es ist ja so im Schnitt, oder? 4-5 Milliarden rechnet man bestenfalls mit Einnahmen aus den Substanzsteuern.
Das ist viel zu wenig.
Das ist ungefähr ein Drittel dessen, was im Österreich-Konvent seit Jahren in der Schublade rumliegt, wo relativ konsensual ausgerechnet wurde, was bei einer einigermaßen vernünftigen Staatsreform da so quasi aus dem Ausgabenrausch des Staates rausgenommen werden könnte, ist dreimal so viel wie das, was wir in einer ewigen ideologischen Debatte über Substanzsteuern ohnehin eh nicht am Tisch kriegt. Warum das eigentlich?
Ja, aber das ist immer eben das gleiche Spiel. Wir machen immer das Geschäft der Politik, damit die mit neuem Geld ihre Baustellen zudecken kann. Wir diskutieren jede Entlastung in Österreich seit 20 Jahren über Erbschafts- und Vermögensteuern. Immer über neue Steuern.
Und das wäre keine zusätzliche Belastung, wenn man das direkt überführt in eine Senkung.
Ja, aber da muss das schon spürbar sein. Und wir bringen jetzt nur das Beispiel Schweden.
Ja, spürbar,
aber nehmen wir das Beispiel Schweden her. Schweden, ein immer noch angesehener Sozial- und Wohlfahrtsstaat. Lange unser großes Vorbild. In Schweden wird ein Durchschnittsverdiener, wenn der so besteuert, oder wenn ein österreichischer Durchschnittsverdiener so besteuert werden würde wie ein Schwede, dann hätte er 240 Euro netto im Monat mehr. Und ich bin jetzt nicht der Meinung, dass Schweden ein heruntergekommenes Land ist. Schweden hat weder Vermögens- noch Erbschaftssteuer. Die kriegen das ganz ohne diese Steuern hin. Nur wir schaffen das nicht. Wir brauchen unbedingt diese neue Steuern.
Vielleicht brauchen wir es ja gar nicht unbedingt, um dieses Thema abzuschließen, kann es sein, ist ja die ideologischste Debatte, die man in Österreich führen kann, oder? Substanzsteuern, Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern. Deutet was darauf hin, dass wir eigentlich uns schon im Wahlkampf befinden? Ist das irgendwie von beiden Seiten, Babel, aber auch von einer, ist das Wahlkampf?
Es ist ein permanenter Wahlkampf. Da gibt's halt immer, das ist eine Gerechtigkeitsdebatte. Aber ich würde sagen, wir können uns wahrscheinlich darauf einigen, vielleicht nicht alle, aber nehmen wir das Steuersystem der Schweiz 1:1 auf Österreich. Dann bin ich sofort dafür. Da können wir sogar, da sind Vermögensteuern dabei, da sind Erbschaftssteuern dabei. Die direkte Linie ist in der Schweiz meistens ausgenommen. Aber das Steuersystem übernehme ich blind. Aber wir sollten aufhören, das Hochsteuersystem Österreich mit Substanzsteuern anzureichern und dann so tun, als würde man damit großflächig die Arbeitseinkommen entlasten, weil da brauchen Sie so große Volumina, die in Österreich niemals hinzukriegen sind. Weil Sie sagen, 5 Milliarden sind viel zu wenig. Sie werden niemals die 5 Milliarden hinkriegen, weil das Kapital weg ist.
Ich glaube, das Problem ist, wir reden immer nur über einen Steuersatz und wir schauen uns nicht insgesamt an, wie sich der Sozialstaat finanziert. Und wir haben die KÖST in den letzten Jahrzehnten massiv gesenkt.
Das Aufkommen ist massiv gestiegen.
Trotzdem, wir haben die KÖST massiv gesenkt.
Ja, aber worum geht es? Geht es ums Aufkommen oder geht es um den Nominalsatz?
Nein, es geht um das, wie sich insgesamt anteilsmäßig der Sozialstaat finanziert und was gerecht ist, finde ich. Darum geht es mir. Und wenn man sieht, dass der Sozialstaat viel, viel mehr über Arbeit finanziert wird und über Menschen finanziert wird, die kein Vermögen haben, die keine Unternehmerinnen sind, die jetzt, ich sage jetzt einmal, eher zu den unteren 50% der Gesellschaft gehören, dann finde ich das nicht gerecht und da muss man grundsätzlich was ändern. Und da muss ich sagen, muss ich mehr über Köst einnehmen, da muss ich mehr über Vermögen einnehmen, über Erbschaft.
Vielleicht nur ein ganz kurzes Faktum, die bestverdienenden 10% der Österreicher bezahlen 51% der Lohnsteuer. Das bestverdienendste Prozent der Österreicher bezahlt immerhin 10% der Lohnsteuer. Also insofern trägt, glaube ich, der Besserverdiener und der Leistungs...
Die Sozialbeiträge sind dafür gedeckelt. Die Erbschaften werden nicht
aber besteuert. Auch wenn Sie die noch dazu rechnen, sieht man, dass die Besserverdiener einen deutlich höheren Beitrag, und zwar nicht nur nominell, sondern auch prozentuell, zur Erhaltung des Sozialstaats leisten.
Das ist
eh logisch,
also das wird nie anders sein.
Es ist gut und logisch, es wird nur sehr oft so getan, als ob das nicht so wäre. Es würden die
Reichen nicht leisten. Die Frage ist trotzdem,
ich sehe keinen Grund, warum man eine Erbschaftssteuer aus ideologischen Gründen ablehnen sollte. Weil, also man kann sagen, sie soll unbedingt dazu dienen, dass man die Lohn- und Einkommensteuer senkt. Wäre ich dafür. Aber ich sehe nicht, warum ich jetzt, nachdem schon viele persönliche Biografien in die Schlacht geworfen wurden, aber wenn ich in der Früh aufstehe und arbeiten gehe, warum muss ich Steuern zahlen?
Genau.
Warum? Also jetzt, was ist der Grund?
Warum wir Steuern zahlen? Weil wir in einem System leben, wo wir sagen, die Stärkeren nehmen die Schwächeren, die das nicht mehr schaffen, mit. Und ich glaube, das ist
nein, aber warum zahle ich die Steuern auf mein Arbeitseinkommen?
Auf was soll man sonst zahlen?
Auf Vermögen. Ich sage es jetzt nur. Ne? Also ja, es gibt ein Argument dafür, dass man das Geld braucht.
Wenn es ein Land gäbe, das das so hinkriegt, dann können wir gerne darüber diskutieren. Ich kenne nur keines. Und es ist zweifellos so, dass die Besteuerung des Faktors Arbeit viel zu hoch ist. Aber warum ist sie zu hoch? Weil viele Vermögende jetzt keine Vermögensteuer zahlen und Erbschaften in Österreich nur beim Immobilienerwerb mit der Grunderwerbsteuer belastet sind, glaube ich nicht.
Das glaube ich nicht, das glaube ich auch nicht. Aber es gibt kein Argument dafür, warum ich Geld, das ich einfach so bekomme, warum das nicht versteuert werden soll. Bei einer Erbschaft. Warum soll das nicht versteuert werden?
Ja, warum soll es versteuert werden? Also jetzt nehme ich
den Robert.
Moment. Ich nehme das Beispiel von zwei Kollegen her. Die haben jetzt, übrigens beide aus Osteuropa kommend, so das Erste, was sie gemacht haben, Immobilienkredite aufzunehmen, um eine Wohnung zu kaufen. Jetzt haben beide zwei Kinder. Die vererben dann diese eine Wohnung, nachdem sie 30 Jahre lang jetzt diesen Kredit zurückzahlen, an ihre Kinder. Und da müssten sie schon zwei Wohnungen haben, damit das fair ist. Und die sollen dann noch einmal drauf eine Erbschaftssteuer zahlen. Ich sehe das ehrlich gesagt also, nicht ganz ein.
Was ist denn das für eine Wohnung, bitte?
Was soll das für eine Wohnung sein? Ja, gut, Sie sagen jetzt kommt die Million. Aber wenn man schon überzeugt ist, dass die Erbschaftssteuer fair ist.
Zahlt übrigens jetzt schon über die Grunderwerbsteuer.
Ja, aber wenn Sie jetzt der Meinung sind, Erbschaftssteuer ist fair, aber dann verstehe ich die Million nicht, dann nehmen wir keine Freibeträge. Dann fangen wir ab 100.000 an und es zahlen alle. Und je mehr, desto höher ist dann die Steuer, oder?
Das eine schließt doch das andere nicht aus.
Ja, aber dann müssen sie doch für alle sein, oder?
Warum?
Ich sage ab 100.000.
Wir haben noch ein paar Themen in der Sendung. Wir könnten darüber, Frau Born-Mehner, endlos diskutieren. Aber tun wir jetzt nicht.
Aber nicht 5.800 Euro.
Wir waren zuletzt bei der Frage, ob das der Umstand, dass es so ideologische Themen sind, die da im Rahmen sind, also mit diesen Substanzsteuern, die Frage gestellt, ob Wahlkampf ist. Und viele sagen, ja, es ist Wahlkampf, vor allem die ÖVP würde jetzt auch irgendwie schauen, dass sie mehr in den Wahlkampf geht. Einer der Punkte, wo man sagt, das ist jetzt Wahlkampf, ist, dass die ÖVP versucht, an einem ganz anderen Punkt mit einer sehr kantigen Position für Aufsehen zu sorgen. Das schauen wir uns jetzt an.
Der Sommer ist vorbei, die Schule beginnt wieder. Und damit auch die Saison für die Klimakleber. wenn zum bevorstehenden Schulstart tausende Eltern in Ostösterreich ihre Kinder mit dem Auto in die Schule bringen, wollen die Aktivisten zuschlagen. Bereits in den letzten Tagen haben sie sich in St. Pölten und auf der Westautobahn festgeklebt und damit innerhalb kürzester Zeit kilometerlange Staus und erhebliche Gefahrensituationen im Frühverkehr produziert. Sich auf der Fahrbahn festzukleben, ist dabei längst nicht mehr die einzige Störmethode. Neuerdings setzen die Aktivisten auf sogenannte Slow Walks, also Protestmärsche im Zeitlupentempo. Der ÖVP reicht es jetzt. Sie fordert harte Strafen gegen die Klimakleber. Bis zu 3 Monaten Haft, wenn Einsatzfahrzeuge blockiert werden. Eine Forderung, der laut einer aktuellen Umfrage 3/4 der Österreicher zustimmen. Ist die Geduld der Bevölkerung langsam am Ende?
Frau Schütz, laut dieser Umfrage von Unique Research befürworten mehr als 3/4 der Österreicher Haftstrafen für Klimaaktivisten. Sie auch?
Prinzipiell ist das jetzt schon möglich, weil ja mit dem Tatbestand der Nötigung, der mit bis zu einem Jahr Haft eine einjährige Haftdrohung hat, das auch jetzt möglich wäre, wenn man jemand anderen zu einer Unterlassung oder zu einer Handlung zwingt. Das würde wahrscheinlich der Tatbestand hier zutreffen. Ich glaube, da steckt eine breite gesellschaftliche Diskussion dahinter, ob man Menschen, die demonstrieren, die auf ein Problem aufmerksam machen, da jetzt auch wirklich in Haft nehmen sollte. Das Ganze wird natürlich immer massiver. Es löst sich nicht, die Behinderungen werden immer größer, der Zorn wird immer größer. Ich halte schon für einen gewissen Populismus, dass man jetzt die Klimakleber gerne einsperren möchte. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, bringen diese Maßnahmen was? Und ich glaube, es viel negativer ist, es führt so einen Zorn in der Bevölkerung, dass man überhaupt kein Verständnis mehr für diese Bewegung hat. Das zeigen auch diese 3/4, die gerne Haftstrafen hätten. Und ich glaube, dass das vor allem den Grünen überhaupt nicht gut tut, diese Bewegung, und dass sich das Ganze jetzt in die andere Richtung dreht. Es gibt ein paar, die das großartig finden, aber der Großteil der Menschen findet es eben nicht großartig. Und es radikalisiert diese Klimabewegung und es nimmt ein bisschen dieses weiche, verständnisvolle, wo man gerne mitmachen möchte. Also ich glaube, da ist sehr viel Schaden angerichtet. Dazu braucht man gar keine Haft. Ob man das jetzt machen möchte oder nicht, ist, glaube ich, jetzt eine politische, populistische Forderung.
In Deutschland, Herr Schellhorn, wurde die Anja Windl, die in Österreich lebt, in Graz, irgendwie als Aktivistin und dann irgendwie, glaube ich, von einigen Zeitungen als Klimaschakierer irgendwie tituliert wird, in Präventivhaft genommen. Ist es so, dass wir letztendlich ein bisschen zu blauäugig sind gegenüber dieser Art des Aktivismus?
Ich bin kein Rechtsexperte, aber ich glaube, demonstrieren kann ja sowieso jeder. Es geht ja darum, ob man diese Demonstration anmeldet. Nicht? Man will ja nicht, dass man sie darauf vorbereiten kann. In Deutschland hat auch Udo Di Fabio, früheres Mitglied des Bundesverfassungsgerichts, gesagt, dass es einen Tatbestand gibt, die derartige Proteste rechtfertigen, und das wäre die Gefahr der Abschaffung der Demokratie. Das ist hier nicht der Fall. Und er hat dann darauf hingewiesen, dass man, wenn man den letzten Generationen und wie alle die Bewegungen heißen, dieses Recht gewährt. Was macht man dann, wenn sich AfD-Anhänger, die gegen diesen Umbau der Energiesysteme sind, auf die Schienen kleben? Geht man mit denen genauso vor? Also was er damit sagen wollte, wenn man einmal hier den Rechtsstaat so aufmacht, dann muss das quasi für alle gelten. Und dass diese Nötigung de facto nicht gerechtfertigt ist aus seiner Sicht. Und ich finde, man kann natürlich demonstrieren, man soll das ganz normal anmelden. Aber wenn man zum Beispiel, was man jetzt gesehen hat, auch im Sommer, wenn dann Flughäfen blockiert werden, Landungen von Flugzeugen nicht möglich sind und wenn das konzertiert zum Beispiel gemacht worden wäre, dann gibt sich schon ein Gefahrenpotenzial, das, glaube ich, auch für einen Staat nicht mehr zu pardonieren ist.
Die Frage ist, ob das nicht irgendwann auch nach hinten losgeht.
Ich glaube, das geht auf jeden Fall nach hinten los. Und ich halte diese Spirale, die sich da immer weiter nach unten dreht, auch für extrem gefährlich. Also man sieht, dass sich die Klimaschützerinnen inzwischen dazu gezwungen sehen, dass sie sagen, okay, wir müssen uns radikalisieren, weil einfach so konsequent nichts gemacht wird. Und gleichzeitig ist es aber so, habe ich das Gefühl, dass zumindest ein Teil der Regierung für sich sagt, wir lassen uns nicht erpressen und deswegen schalten wir da jetzt komplett auf stur und wir bewegen uns erst recht nicht. Und das Resultat ist eben das, dass das Ganze immer frustrierender für alle wird und auch tendenziell gefährlich wird. Also ich sehe
gefährlich
da auch
im Sinne einer Radikalisierung, oder?
Ja, und vor allem auch gefährlich in dem Sinne, man sieht generell jetzt schon die letzten Jahre, also ich glaube so seit Black Lives Matter hat das begonnen, das waren die größten Proteste, die es in den USA jemals gab. Und obwohl es die größten Proteste waren, war die Konsequenz genau gar keine. Das heißt, man sieht, dass Proteste immer radikaler werden, immer größer werden, immer lauter werden, aber die Regierungen immer weniger den Protesten folgen. Und ich glaube, dass beides problematisch ist. Also ich glaube schon auch, dass Regierungen dazu angehalten sind und Parteien dazu angehalten sind, nicht vollkommen abgehoben und entfernt von der Bevölkerung, und auch die Jüngeren sind ein Teil der Bevölkerung, zu agieren und zu sagen, wir nehmen da gar keine Rücksicht drauf. Weil das dann natürlich auch dazu führt, dass sich Leute immer mehr radikalisieren und immer mehr sagen, die vertreten mich nicht, ich fühle mich da nicht mehr, ich finde mich da nicht mehr wieder, und dann einfach sagen, okay, Demokratie funktioniert nicht, Rechtsstaat funktioniert nicht.
Aber wenn es darum geht, dass man sich wiederfindet und dass man sich vertreten fühlt, und wir reden von Demokratie, dann wird es ja auch um die Organisation von Mehrheiten gehen. Absolut. Derzeit ist es ja wohl so, ich glaube, dass darauf deuten alle Daten, über die wir verfügen, hin, dass die, die sagen, in diesen aggressiveren und in diesen strengeren Protest gehen, eine Minderheit sind. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen aufpassen und dann zu sagen, die Regierung ist so schlimm und hält sich eher an das, was die Mehrheiten denken, ist vielleicht demokratiepolitisch auch nicht ideal gedacht. Ne?
Ich glaube vor allem, dass eigentlich Politikerinnen ja nicht nur den Leuten nach dem Mund reden sollten und machen sollten, was Umfragen gerade sagen, was populär ist. Weil es gibt, glaube ich, relativ viele Dinge, die extrem problematisch wären, wenn man da die Bevölkerung fragt, findet sie das gut, dass das Risiko hoch ist, dass die Bevölkerung sagt, sie finden Dinge gut, die eigentlich unserer Zivilisation
also
und unserem Verständnis nicht unbedingt entsprechen, sage ich jetzt einmal. Ich glaube, was der falsche Weg ist, ist zu sagen, wir schränken das Demonstrationsrecht ein. Ich finde, das, was Bayern macht mit der Präventivhaft zum Beispiel, das halte ich für absolut fatal und das halte ich für einen Rechtsstaat absolut unwürdig. Also zu sagen, ich sperre jemanden jetzt einfach aus Verdacht 3 Wochen ein und wenn die Person sich dahin bicken würde, würde sie nicht eingesperrt werden, ist absurd. Kann niemand, ist wiederum nicht erklärbar. Zu sagen, man sagt, okay, für das Bicken bekommen sie jetzt eine Strafe, ist auch ein bisschen kurzsichtig und ein bisschen populistisch, weil dann beginnen sie halt langsam zu gehen und dann kleben sie sich halt nicht mehr an. Und dann muss ich das langsam gehen auch verbieten. Also wo hört das auf? Man wird sich über kurz oder lang einigen müssen und es wird auch das passieren müssen, wozu sich die Regierung eigentlich verpflichtet hat, nämlich sich an das zu halten, wo sie eigentlich ohnehin gesagt hat, wir machen das, nämlich zu schauen, dass die Klimaziele erreicht werden. Ich erwarte mir schon, dass die Regierung da auch was tut und dass da was passiert. Ansonsten wird es ein Problem geben. Man muss dazu sagen, das, was die Klimaschützerinnen fordern, ist ja nur das, was die Regierung ohnehin versprochen hat. Das muss man fairerweise dazu sagen.
Also nächste Frage wäre, ob das, was die Regierung versprochen hat, überhaupt realistisch ist. Ne?
Naja, nein, also ich glaube nicht, nein, also auch da liegt wieder ein bisschen, man macht Klimaziele, das klingt alles wahnsinnig großartig und dann in der Umsetzung genau da gibt es die Probleme. Das ist zum Teil nicht durchdacht, es gibt Förderungen, die nicht anwendbar sind, die auslaufen. Es gibt zum Beispiel das Gebäude-Energieeffizienzgesetz, wo man zwar keine Gasheizungen mehr einbauen darf, aber kein Mensch weiß denn, was man sonst einbauen sollte, weil es einfach in sehr vielen Wohnungen gar keine Alternativen dazu gibt zurzeit. Also man müsste 100 Windräder pro Monat aufstellen, aber man stellt nur 50 auf. Also das sind lauter so Sachen, wo es ganz offensichtlich ist, das Ziel ist großartig. Ich kann mir heute auch ziemlich alles wünschen. Ich werde es halt nicht bekommen. Und solange man nicht anfängt, das runterzubrechen und wirklich mal zu sagen, was ist realistisch, wie setze ich es um, was sind die Kosten, und das den Menschen auch so vermitteln kann, dass sie einem noch glauben. Weil ich glaube, derzeit glaubt es einfach keiner mehr, was man ihnen da erzählt. Und deswegen machen sie auch nicht mit. Solange einem das nicht gelingt, sind diese großartigen Ziele, die man auch noch mit allerhand Werbung und Plakaten und was auch immer verkaufen kann, einfach sinnlos, und die Leute haben genug davon, einfach Dinge vorgespielt zu bekommen, wo man heute schon weiß, das wird so nicht funktionieren.
Das heißt, es sind ja dann zwei Böse, nicht? Die einen, die Aktivisten, die sagen, die Regierung tut nicht genug, und die anderen, die sagen, was die Regierung da verspricht, ist eigentlich völlig illusorisch.
Ich glaube, auf Seiten der Klimakleber, die sollten langsam einsehen, dass sie eigentlich für die Leute, die tatsächlich das Klima schützen wollen, eher ein Ärgernis bedeuten. Man nennt das, mittlerweile gibt es einen eigenen Begriff dafür, das sogenannte Greenlash, aus Green und Backlash. Das Klimathema und die Sorge um den Klimawandel hat die grünen Parteien stark gemacht eine Zeit lang. Und jetzt entdecken die Parteien weit rechts dieses Thema und bemächtigen sich dieses Themas und benutzen dazu auch die Klimakleber und sagen, dieser ganze Klimaaktivismus ist eine Sache von Hysterikern und Leuten, die verrückte Dinge tun. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Und dann sind natürlich 75%, die auch der Meinung sind, es ist verrückt, sich da anzukleben. Oder zuletzt haben sie ein Radrennen blockiert. Da kann tatsächlich kaum noch jemand mit, gedanklich, was das eigentlich für einen Sinn haben soll. Und dann benutzen diese Parteien das und sagen, kommt lieber zu uns, wir machen das Ganze wesentlich verträglicher und versuchen so Stimmen zu bekommen. Und grüne Parteien oder andere Parteien, denen das Klima tatsächlich wichtig ist, haben damit ein Problem.
Ich glaube auch, dass die Klimakleber in Wahrheit das größte Geschenk an die Klimawandelleugner sind, die sie Lockerts instrumentalisieren können. Was mich ein bisschen stört in der Debatte, ist, dass man immer so tut, als wäre nichts geschehen in Europa. Also Europa hat die Emissionen nach unten gedrückt wie kein anderer Kontinent. Europa macht so viel wie niemand anderes. Jetzt kann man immer noch sagen, es ist zu wenig. Aber wir reden hier vom eigentlich saubersten Kontinent. Und das einzige Problem, das derzeit noch gibt, ist der Verkehr. Und den werden wir nur insofern in den Griff kriegen, indem wir technologische Lösungen anbieten. Und die technologischen Lösungen will man aber nicht. Und das muss man den Klimaschützern schon unterstellen, dass es ihnen nicht um die Lösung geht, sondern ihre Lösung ist, Degrowth, heißt weniger Wachstum, sich beschränken, leben wie vor 10, 20, 30 Jahren. Und das ist vor allem Ärmeren gegenüber einfach unzumutbar.
Das sauberste Kontinent ist es natürlich nicht, weil,
naja, sag jetzt von
weil die Emissionen in Europa natürlich weit höher sind.
Ja, aber ich sage, der größte Fortschritt ist passiert. Also wenn ich das jetzt von Asien rede, ich einmal gar nicht.
Klar,
Europa aber wenn man hat die Emissionen massiv nach unten gedrückt. Und wir haben ein Emissionshandelssystem, das seinesgleichen weltweit sucht. Es haben Emissionen mittlerweile einen Preis und das funktioniert wunderbar.
Aber das ist doch, da lügen wir uns doch selber an. Wo produzieren wir unsere Waren? Bei uns in Österreich oder irgendwo in China? Oder in
wir sind eine offene Volkswirtschaft, natürlich. Wir kaufen zu und wir verkaufen.
Aber
das ist eh völlig banal.
Die Frage ist, wer macht das Geld mit dem, was das Klima kaputt macht? Das sind wir im Westen. Wir im Westen sind diejenigen, die unsere Produkte und unsere Waren dort produzieren, wo es keine Umweltauflagen gibt. Und dann wundern wir uns, dass dort, wo wir produzieren, wo unsere Rohstoffe abgebaut werden und die Waren, die wir tragen, warum wir damit dann dort das Klima
kaputt machen. Ja, aber jetzt haben wir einen Emissionshandelspreis.
Also zu sagen,
also alle Emissionen werden bepreist bei uns.
Das ist schon...
Sie werden bepreist bei uns. Das ist ein wirklich wunderbares System. Da haben wir lange gekämpft dafür. Seit den 70er Jahren. Wirtschaftsnobelpreisträger haben das vorgegeben. Ja, das kann sein, dass es zu wenig ist. Aber
jetzt Sie sind ja nicht wissenschaftsfeindlich, oder?
Nein, also überhaupt nicht. Eben
Nein. Also ich meine,
man kann immer sagen, dass es
aber
zu wenig ist.
Aber ich glaube, genau das ist ja
da muss ich nur kurz sagen, man könnte mehr machen. Nicht jeder, der seine eigene Meinung teilt, ist ein Wissenschaftsfeind, glaube ich. Das muss nicht so sein.
Nein, aber zu sagen, wir haben kein Problem und wir müssen
das habe ich nie gesagt.
Weil wir schon eigentlich am Ende sind, aber wir das auch angekündigt haben und das irgendwie, jetzt sind wir ja schon beim Sommer und bei den Sommerthemen, es beginnt ja die Schule nächste Woche, was auch so ein Sommerthema war, ist, und da steckt natürlich viel Ernsteres dahinter, war die Diskussion über Luis Rubiales, den spanischen Fußballverbandspräsidenten, der dann der Weltmeisterin einen Kuss gegeben hat, den die offensichtlich nicht wollte. Und da ist dann eigentlich eine riesige, auch mediale sozusagen Aufregung entstanden mit Rücktrittsforderungen. Der will den Posten aber nicht zurecht räumen, der Herr Rubiales. Und wo wieder die Frage ist, so was Missbrauch, Vorverurteilung, was muss passieren, was kann passieren. Gleichzeitig ist herausgekommen, dass die Staatsanwaltschaft in Berlin die Lindemann also nicht strafverfolgen wird, weil es also offensichtlich nicht genug Beweise gibt. Also all das spielt sich in diesem Graubereich ab, sozusagen der sexuellen Nötigung, des sexuellen Missverhaltens gegenüber Frauen, wo dann am Ende die Frage ist, man sagt, rechtlich kann man es irgendwie nicht festmachen, es wird keine Anklage geben gegen Herrn Lindemann. Ist das, was Herr Rubiales gemacht hat, schon irgendwie etwas, wo man zurücktreten muss, eine Art schwere Verfehlung? Oder haben die Medien da einfach überreagiert? Wie würden Sie das sehen?
Ich glaube, ich will es gar nicht Kuss nennen, weil ein Kuss ist eigentlich, wenn zwei Leute das beide wollen. Ne? Also wenn ich jetzt jemanden meinen Mund auf seinen oder ihren drücke, dann ist das nicht gleich ein Kuss.
Aber wie nennt man das dann?
Übergriff.
Es ist wahrscheinlich dann schon
ein Lippenübergriff.
Also die Frau Hermoso hat das als Übergriff empfunden. Ja. Ich glaube, der Grund, warum das so groß geworden ist, ist genau der. Es geht direkt in eine riesige, lang anhaltende Debatte. Was ist ein Übergriff? Wie kann man ihn beweisen? Was braucht es, damit man sagen kann, ein Geschlechtsakt war einvernehmlich? Reicht es zu sagen, es hat sich niemand gewehrt und es hat niemand Nein gesagt? Die hat sich nicht gewehrt und nicht Nein gesagt. Dazu hatte sie auch keine Möglichkeit. Deswegen ist das auch so plakativ geworden. Ne? Der nimmt ihren Kopf und drückt seinen Mund drauf. Und was ist es jetzt? Und genau deswegen ist dieser Fall so riesig geworden.
Jetzt gibt es immer zwei, wenn man so sagt, Zugänge. Die einen sagen dann, man muss besonders vorsichtig sein, dass es keine falschen Anschuldigungen gibt und wenn das dann nicht beweisbar ist, hat sich gezeigt, es war eine falsche Anschuldigung und dann wurde diese Karriere ruiniert. Und die anderen sagen, das eigentliche Problem ist aber, und das, glaube ich, die Zahlen geben das eher her, dass man sagt, kann man schon passieren, dass falsch angeschuldigt wird. Das Hauptproblem ist doch, dass 80-90% solcher Übergriffe nicht nur nicht angezeigt, sondern überhaupt nie geahndet werden. Nicht? Also da kann man dann vielleicht auch dieses Überschießen, das Mediale leichter verstehen. Ne?
Reden wir jetzt von Spanien oder vom...
Beides. Lindemann und Rubiales sind in dem Fall ja medial ganz ähnlich.
In besonderer Weise. Ich meine, wir kennen aus der Profilgeschichte, wenn ich das kurz sagen darf, als das Profil den Kardinal Grohe bezichtigt hat, sexuelle Übergriffe, Missbrauch begangen zu haben. Damals, das ist jetzt mittlerweile fast 30 Jahre her, war die Schwelle, ab der man das machen konnte, viel höher. Also das Profil hat damals, damaliger Redakteur Josef Fotze, hat so lange gewartet, bis er tatsächlich ein Opfer hatte, das mit Namen und Personenfoto in einem Interview sagt, ja, Kardinal Grohe hat mich missbraucht. Darauf musste man warten. Das ist mittlerweile stark gesunken. Das kann ein Vorteil sein, aber natürlich bewirkt das auch, dass es zumindest einzelne Fälle gibt, wo Leute am Pranger stehen, die niemals an den Pranger gehört hätten.
Es hat schon zwei Seiten, nicht? Weil wenn du dort mal stehst, dann hast du kaum eine Möglichkeit, jemals wieder zurückzukommen. Und bei dem Fall, gut, das kann man jetzt medial gut nachvollziehen, das ist ja in der Kamera, wie das alles passiert ist, und da sieht man es. Ja? Aber bei allen anderen Dingen ist das natürlich schon auch ein großer Spielraum, einfach Existenzen zu vernichten und Menschen in ein Eck zu stellen, aus dem sie, ganz egal, ob sie verurteilt werden oder nicht, niemals mehr wieder herauskommen werden. Und das ist, glaube ich, schon was, was man auch sehen muss. Also wahrscheinlich ist es in vielen Fällen richtig, aber es wird auch Fälle geben, wo man einfach jemanden damit vollkommen niedermachen kann. Und auch das kann man instrumentalisieren. Also ich glaube, in dem Fall ist jetzt außer Streit, dass das also nicht unbedingt gewollt war. Aber trotzdem ist das eine Möglichkeit, jemanden eigentlich seine Existenz wegzunehmen.
Ich meine, das, was länger gedauert hat medial und was jetzt natürlich mit dieser Entscheidung der Staatsanwaltschaft in Berlin keine Anklage zu erheben, ist natürlich der Fall Lindemann, wo es also dann auch sagt, es gab nur anonyme Beschuldigungen und so weiter, und wo auch wo jetzt viele sagen, na, da sieht man wieder, wozu die Vorverurteilung führt. Wie schätzen Sie das ein? Muss man jetzt einfach sagen, Lindemann, das war falsch, reingewaschen, das war's?
Na, ich glaube, es zeigt einfach, dass wir ganz, ganz, ganz massive Probleme haben, weil Frauen einfach de facto kaum Möglichkeiten haben, sich gegen Übergriffe zu wehren. Wir haben keine Gewaltschutzambulanzen. Wir haben das Problem, dass, wenn wir einen Übergriff erfahren haben, man soll es am besten mit Samen nachweisen, mit schweren körperlichen Verletzungen. Man soll das Ganze richtig fürs Gericht dokumentieren können. Das heißt, ich darf es nicht selber machen, sondern ich muss in ein Krankenhaus gehen. Wir haben aber in einem Krankenhaus weder Ärzte noch Ärztinnen, die die Ausbildung dafür im Studium haben. Es wurde aus dem Lehrplan gestrichen. Wir haben keine Gewaltschutzambulanz, außer in Graz. Wenn ich in Wien oder in Salzburg einen Übergriff erlebe, habe ich Pech gehabt. Das heißt, ich kann die Beweise nicht sichern. Ich habe kein niederschwelliges Angebot, wo ich hingehen kann, in dem Sinne, dass ich beraten werde mit, wie kann ich das öffentlich machen, ohne gegen das Medienrecht zu verstoßen. Wenn ich es anzeige und wenn es dann öffentlich wird, habe ich das Problem, dass, wenn ich es nicht beweisen kann und die Beweislast zu erfüllen ist in dem Fall fast unmöglich, dann kann es zu einer Gegenanzeige kommen, dann bin ich wiederum wegen Verleumdung im Eck, dann muss ich womöglich noch eine Strafe zahlen. Also für die Frauen ist die Situation katastrophal, und wenn der Herr, der so etwas macht, dann noch dazu jemand ist, der sehr, sehr vermögend ist, sehr, sehr gute Kontakte hat, die besten Anwälte hat, in den Medien steht, dann sagen sehr, sehr viele Frauen von Anfang an, ich habe überhaupt keine Chance, und sie trauen sich gar nicht erst, überhaupt Anzeige zu erstatten. Und da finde ich, muss längst was passieren. Und ich glaube, deswegen kochen diese Themen immer so hoch, weil da in Wirklichkeit, ich bin eine Frau, wenn ich jetzt Frauen in meinem Umfeld frage, hast du schon einmal einen Übergriff erlebt? Je nachdem, wo man die Grenze des Übergriffes zieht, würde wahrscheinlich fast jede sagen, ja.
Es gibt ja, glaube ich, zwei Dimensionen. Das eine ist, kann man rechtlich dagegen vorgehen, was Sie gerade geschildert haben, dass das relativ schwer ist. Medial geht es ein bisschen leichter, und das geht meiner Meinung nach schon ein bisschen zu leicht mittlerweile. Also da vermisse ich etwas die altbekannte Sorgfaltspflicht auch der Medien, dass man sagt, eine anonyme Quelle sollte nicht reichen. Man muss schon auch mehr haben, dass man, also wie es damals bei dem Fall Grohe war, was ja auch ein... Noch eine andere Zeit war, noch einmal ein bisschen schwieriger war, dass man heute schon sehr schnell rausgeht. Und das hat natürlich auch sehr schnell mit den Social Media zu tun. Also auf Social Media werden sofort Dinge verbreitet, die sich dann kaum noch einfangen lassen. Und wenn jemand unschuldig ist und zu Unrecht bezichtigt wird, ist es natürlich wahnsinnig schwierig, da wieder rauszukommen. Das ist die Kehrseite.
Ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten. Also vieles von dem, was Sie sagen, stimmt. Ich glaube auch, dass es eine bessere Schulung von Richterinnen und Richtern was bewirken kann. Also zum Beispiel im Rahmen der MeToo-Welle sind bei vielen Geschichten ist zum Beispiel rausgekommen, dass Frauen gesagt haben, zum Zeitpunkt dieser Vergewaltigung sind sie wie erstarrt gewesen. Das ist natürlich, das widerspricht natürlich genau dem, was sie vor Gericht nachweisen müssen, nämlich, dass sie nachweisen müssen, dass sie sich gewehrt haben und geschrien oder dergleichen. Und da ist es wichtig, dass psychologisch auch geschulte Richterinnen und Richter wissen, dass genau diese Reaktion, eine ganz typische Reaktion bei einer Vergewaltigung sein kann. Was ich nur nicht glaube, ist, das Problem, diese Fälle, diese Taten zu beweisen, darf nicht dazu führen, dass man einfach sagt, wenn jemand freigesprochen wurde, man nennt ihn trotzdem Täter und irgendwas und so. Also das hilft tatsächlich niemandem. Also das hilft jetzt weder, also ganz sicher nicht dem Rechtsstaat, der Person sowieso nicht, aber auch sonst niemandem.
Es geht nicht um den Täterbegriff, aber was ich schon finde beim Lindemann, es gibt Videos, in die hat er selber gedreht und veröffentlicht. Da hat er Frauen geschlagen, gewürgt, bespuckt, in Käfige gesperrt und so weiter. Er hat Gedichte geschrieben, in denen er gesagt hat, unter den Einfluss von Rohypnol vergewaltigt er eine Frau.
Aber das sind Filme, die...
Kunstproduktion und Strafrecht sind auch mal zwei unterschiedliche
Dinge. Ich weiß, aber dass ich so einen Menschen nicht auf einer Bühne haben will, sondern dass ich sage, so einen Menschen...
Aber das ist kein strafrechtlicher Vorwurf. Das können Sie als Aktivistin sagen, aber das darf der Staat nicht sagen. Der Staat darf jetzt nicht jemanden, der ein Gedicht über Vergewaltigung geschrieben hat, verbieten.
Das behaupte ich auch nicht. Ich sage, das eine ist der Rechtsstaat und das andere ist unser gesellschaftlicher Umgang. Und ich finde, dass auch unser gesellschaftlicher Umgang ein Problem darstellt. Ja. Weil wir solche Menschen noch auf Bühnen stellen.
Ja, und extrem beliebt. Die Konzerte sind ausverkauft. Insofern müsste man sich vielleicht fragen, warum diese
Dieses Gespräch ist bei uns auch sehr beliebt. Deswegen haben wir es schon ziemlich viel überzogen. Und wir müssen es jetzt leider auch beenden, Frau Schütz, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend. Drehen Sie noch nicht ab. Bei uns kommt jetzt die nächste Ausgabe des Pragmatikus über die Frage, ob wir Europäer von China und von den USA zu sehr abhängig geworden sind. Wir sehen uns, wenn Sie das wollen, hoffentlich wieder nächsten Sonntag bei Links, Rechts, Mitte. In der Zwischenzeit sage ich, wie der Spanier sagen würde, Bussi, Baba.